Ja, einen wunderschönen Sabbatmorgen auch von meiner Seite. Wie ihr hört, meine Stimme ist noch ganz leicht angeschlagen. Mich hat die letzte Woche einen kleinen Infekt erwischt. Und deswegen entschuldigt bitte, wenn ich zwischendurch einen Schluck Wasser trinken, wenn mein Hals etwas kratzig wird. Aber genau, ich bin das erste Mal hier bei euch. Ihr kennt mich auch noch nicht, vielleicht einzelne schon. Genau, mit Noemi war ich zusammen auf der Teens-Freizeit vor anderthalb Jahren. Genau, daher kennen wir uns. Alicia Lüttke kenne ich auch, mit ihr war ich auch auf der Freizeit und wir haben mein letztes Jahr, ihr erstes Jahr in Bogenhofen gemeinsam verbracht. Ich habe die, vielleicht ein bisschen was zu meiner Person, Diana Giesbrecht ist mein Name, ich bin 29 Jahre alt und ich habe die letzten 4 Jahre Theologie studiert. Ich habe in Friedensau angefangen, habe dort die Sprachen gemacht, dort ein paar Fächer abgeschlossen und bin dann zum zweiten Jahr hin nach Bogenhofen gewechselt und habe dort im Sommer meinen Abschluss gemacht, meinen Bachelor. Den Master muss ich noch machen, das mache ich nach meinem Praktikum. Ich habe jetzt im Oktober angefangen zu arbeiten für die Vereinigung und ich habe Franklin Schultheiß habe ich quasi abgelöst. Er ist in die Mitte-Gemeinde gewechselt und hat dort das Predigtamt übernommen. Und ich habe sein Amt quasi übernommen in der HOMA und im Treffpunkt 7. Das heißt, ich arbeite mit Martin ganz eng zusammen und mit den restlichen Pastoren auch. Ich komme ursprünglich aus einer Adventistenfamilie. Nicht in erster Generation, ich bin die zweite Generation. Meine Eltern sind die ersten Adventisten in unserer gesamten Verwandtschaft. Und so konnte ich schon von klein auf den Glauben miterleben. In die Gemeinde gehen. Meine Mama war die allererste. Sie hat mich und meine Schwester von Anfang an mitgeschleppt. Und so konnte ich Gott kennenlernen. Dann ist mein Papa dazugekommen und er hat beschlossen, Theologie zu studieren. Auch in Bogenhofen angefangen, in Friedensau seinen Master gemacht. Und er arbeitet noch als Prediger mit kurzer Unterbrechung und ist momentan der Vorsteher der NRW-Vereinigung. Also ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. Es hat mich aber hier jetzt ins wunderschöne Franken hinverschlagen. Und ich liebe Nürnberg, muss ich gestehen. Ich liebe die Stadt, diese Historie, die auch mit damit verbunden ist, aber trotzdem doch so viel, oh, vielen Dank, genau, doch auch moderner ist. Und jetzt die nächsten 2 Jahre bin ich hier jetzt im Bezirk und mache mein Praktikum. Und ich bin schon sehr gespannt, was Gott noch mit mir vorhat. Und auch, was er mir vielleicht doch beibringen möchte. Genau, ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, das mich die letzten 2 Jahre sehr beschäftigt hat. Ich werde später noch im Rahmen der Predigt eingehen, warum es mich so beschäftigt hat. Aber zum Einstieg möchte ich euch jemanden vorstellen. Jemanden, den ihr ziemlich gut kennt, aber deren emotionale Lage sehr herausfordernd war. Er kann nicht mehr. Es ist genug. Der Weg, den er zurückgelegt hat, war lang und anstrengend. Und der Weg, der vor ihm liegt, ist nicht gerade leichter. Wüste erstreckt sich vor ihm. Er kann nicht mehr. Es ist die dunkelste Stunde seines Lebens. Und wo ist Gott in alledem? Er hat ihn schon so oft erlebt. Er hat gegen den König in seinem Auftrag gesprochen. Er hat das Volk zum Umbruch versucht umzustimmen. Als er fast verhungert ist, hat Gott ihn mit Raben versorgt. Als er das Leben des Kindes, der Witwe retten wollte, hat Gott es wieder zum Leben erweckt. Er hat aus wenig Öl und wenig Mehl hat er viel gemacht. Als er vor den Baalspropheten und Aschera-Propheten steht, ist er als fast letzter Prophet standhaft geblieben. Er versucht, das Volk umzustimmen und er kämpft für Gott, er streitet für ihn. Und Gott zeigt sich. Er schickt Feuer vom Himmel und verzehrt den gesamten Altar. Er lechzt das Wasser richtig auf. Der lang ersehnte Regen kommt. Die Dürre ist vorbei. Doch als die Drohung der Königin ihn erreicht, da kriegt er es mit der Angst zu tun und es schlägt eine richtige Depression zu. Er kann nicht mehr. Wo ist Gott? Hat er ihn verlassen? Hat er ihn im Stich gelassen? Ihn, seinen Propheten? Es ist genug. Mit diesen Worten wendet er sich an Gott. Er hat für ihn geeifert, für ihn gekämpft. Er möchte nur noch sterben. Elia befindet sich in einer sehr schwierigen Situation. Er hat alles gegeben. Er hat sein Leben hingegeben. Er hat mit voller Energie, mit seinem ganzen Lebensinhalt für Gott gekämpft. Er hat sich gegen die Großen des Reiches gerichtet, was sehr viel Mut erfordert. In einer Regierung, wo es nur von Götzendienst und von Missstand, von Kindesopfern und falschem Handeln, von Gottlosigkeit nur so strotzt, da ist er standhaft geblieben. Er fühlt sich komplett alleine. Er sieht keine Hoffnung mehr. Und in dieser Situation begegnet ihm Gott. Und ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, 1. Könige, Kapitel 19. Und dort ab Vers 1. Wir befinden uns nach der Situation des Berg Karmels. Der Regen ist bereits gefallen und Ahab und das Volk hat sich eigentlich schon wieder zu Gott gewendet und ihn angenommen. Doch es kommt zu einem kleinen Umbruch, denn Ahab erzählt Isebel von der ganzen Sache. Und Ahab erzählte der Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch, und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackenes Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinem Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst haben. Elia hat in seinem Leben Gott schon auf so viele unterschiedliche Weisen erlebt. Gott hat zu ihm gesprochen, er hat ihm einen Auftrag gegeben. Gott hat ihn mit Essen versorgt, in Notlagen geführt. Er hat Wunder gewirkt. Er hat Feuer vom Himmel regnen lassen und anschließend den lang ersehnten Regen kommen lassen. Elia kennt Gott. Und doch zweifelt auch er. Auch er ist nicht von menschlichen Empfindungen gefeit. Er selbst weiß, was er alles getan hat, und er kann nicht mehr. Und in dieser Erschöpfung kümmert sich Gott um ihn. Zuerst kümmert sich Gott um seine Bedürfnisse. Er braucht Schlaf, eine große Mütze Schlaf. Er braucht Wasser und er braucht Brot, um wieder zu Kräften zu kommen, um sich auf den Weg zu machen, um Gott zu begegnen. Denn Gott schickt ihn zum Berg Horeb, auch Berg Sinai genannt, der Ort, an dem Gott schon so oft seinem Volk begegnet ist. Zuerst Mose durch den Busch, der nicht verbrannt ist, und dann auch dem Volk, als er ihm die Gesetze gegeben hat, als er seinen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Genau an diesen Berg führt Gott Elia. Ich weiß nicht, ob ihr das Werk von Mendelssohn Bartholdy kennt. Elias? Ich habe da heute Morgen wieder ein bisschen reingehört. Und Mendelssohn schafft es mit Musik, diese ganze Situation zu beschreiben. Er schafft es mit Orchester, diesen Sturm zu zeigen, dieses Erdbeben, der Chor, der dann auf einmal von solcher Lautstärke schallt und man merkt dieses Chaos. Und dann kommt immer wieder dieser kleine Einstieg, aber darin war nicht der Herr. Und dann kommt wieder etwas Großes, ein Erdbeben, gefolgt von einem Feuer, aber der Herr war nicht darin. Gott begegnet Elia in der Stille, in einem sanften Säuseln. Elia, der so viel Trubel, so viel Lärm, so viel Lautes in seinem Leben erlebt hat, darf zur Ruhe kommen und darf in dieser Stille bei Gott auftanken. In unserem Leben ist es häufig einfach, mit Kontakt mit Gott zu treten, wenn es uns gut geht. Wenn es richtig gut läuft, dann ist auch unsere Beziehung mit Gott in Ordnung. Es gibt Phasen, da läuft das Bibellesen einwandfrei. Da kann man sich stundenlang dran setzen und studieren und tüfteln und es läuft super. Es gibt Momente, da erleben wir Gott richtig mit Wundern in unserem Leben, mit Wundern im Leben anderer. Aber wie gehen wir mit Situationen um, wenn es uns mal nicht so gut geht? Wie gehen wir mit unserer Beziehung mit Gott um, wenn wir das Gefühl haben, wir spüren ihn nicht mehr? Wir erleben ihn nicht mehr. Wo ist Gott in alledem? Vor einigen Jahren war ich in einer ähnlichen Situation. Und es ging nicht nur mir so, sondern auch einigen Studienkollegen. Es gibt ein kleines Phänomen, manchmal unter Theologiestudenten, dass wenn man sich Tag ein, Tag aus mit dem Wort Gottes beschäftigt und das im Unterricht mit Leistungsdruck, dass man im Privaten nicht immer die Energie hat, noch Andacht zu machen. Es war bei einigen Studenten war es stärker ausgeprägt, bei einigen weniger stark, aber es ist trotzdem ein Phänomen, das immer wieder auftaucht. Und man sollte meinen, das sind doch Theologiestudenten, sie beschäftigen sich doch damit, sie wollen Gott näher kommen, sie wollen Gott kennenlernen, sie wollen begreifen, was es mit der Bibel auf sich hat und was sie für uns noch bedeutet. Und sie schaffen es nicht. Und in so einem Moment hatten wir ein Unterrichtsfach, das, ich muss sagen, mein Andachtsleben ein wenig auf den Kopf gestellt hat. Mir ging es ganz ähnlich. Es war ein Sommer und man muss dazu wissen, mein Erstberuf ist Krankenschwester. Ich habe nach meinem Abitur habe ich die Ausbildung gemacht und habe dann im Laufe meines Studiums immer mal wieder in Seniorenheim gearbeitet. Und so auch diesen einen Sommer. Und das war der schlimmste Sommer gefühlt meines Lebens, weil wir dauerhaft unterbesetzt waren. Ich musste immer wieder einspringen. Ich hatte kaum freie Tage. Und ich bin einfach ausgebrannt. Und dazu kam noch, durch dieses Ausbrennen, habe ich es nicht geschafft, meine Beziehung zu Gott zu pflegen. Im Nachhinein weiß ich, was ich hätte besser machen können, aber in solchen Situationen, wenn man mittendrin steckt, ist es umso schwieriger. Und so habe ich angefangen, nicht mein Andachtsleben aufzugeben, das ganz und gar nicht, sondern zu vereinfachen. Auf die Kernaspekte herunterzubrechen, die es für mich wichtig waren, Gott zu erleben, einfach bei ihm aufatmen zu können. Und in diesem Studienjahr hatten wir bei Bojan Godina ein Unterrichtsfach, wo es um Anbetung ging und Lobpreis. Und ganz besonders, wie wir ganz praktisch Andachtsleben machen können auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und er hat uns in diesem Unterrichtsfach Aufgaben gegeben. Es war immer eine Einheit und dann hat er uns eine Stunde rausgeschickt, wo wir etwas ausprobieren sollten und dann kamen wir wieder zurück, um darüber zu reflektieren. Manchmal hat er uns auch Aufgaben gegeben, die über die ganze Woche verteilt waren. Und so war es auch, dass er mitunter Sachen reingebracht hat, mit denen ich gar nichts anfangen konnte. So war eine Aufgabe, eine Stunde sich in die Natur zu setzen und Elemente des Lebens und des Todes zu finden. Es war gerade der Umbruch von Winter zum Frühling. Das heißt, man hat noch die toten Blätter gesehen, aber auch gleichzeitig Blumen sprießen sehen. Und ich liebe die Natur, aber in diesem Moment, ich konnte noch nicht sehr viel mit der Natur anfangen. Und es war für mich sehr, sehr herausfordernd, Gott in der Natur zu sehen. Obwohl ich weiß, dass er die Welt geschaffen hat, obwohl ich weiß, wie komplex die Welt ist, war es für mich trotzdem in dem Moment schwierig, Gott zu sehen. Und ich habe ein klein wenig geschummelt, muss ich gestehen. Wir hatten nämlich in den Wochen davor hatten wir die Aufgabe, ein Requiem von Brahms uns anzuhören. Ein Requiem ist ja eine Todesmesse und Brahms hat eine wundervolle Todesmesse geschrieben, wo er nicht nur über den Tod schreibt und was für Folgen der Mensch dann danach hat, sondern er hat vor allem die Hoffnung mit reingebracht, dass über den Tod hinaus Gott der Sieger ist. Und er hat es wirklich, also wenn ihr Zeit habt, Brahms Requiem, es ist wirklich wunderschön vertont. Und das habe ich ein paar Wochen vorher schon mal gehört. Und ich dachte, okay, thematisch passt das. Ein Requiem von Brahms, ich muss in der Natur den Übergang sehen von Tod und Leben und ein bisschen was entdecken. Warum verknüpfe ich das nicht ein bisschen? Und ich habe das so als Sprungbrett genommen. Und ich habe gemerkt, wie auf einmal ich Dinge entdeckt habe, die ich davor nicht gesehen habe. Wie auf einmal ich gesehen habe, Blumen, die sprießen. Ich habe auf einmal gesehen, der Baumstamm, der so kräftig ist, wo die Wurzeln so tief reichen, wo auf einmal Vogelgezwitscher im Hintergrund ist. Und diese Stunde erleben, haben für mich nochmal neu gezeigt, dass es nicht nur einen Weg gibt, Gott zu begegnen. Es gibt ganz unterschiedliche Wege und Gott zeigt sich uns Menschen auf sehr individuelle Art und Weise. auf uns abgestimmt. Wir müssen nur einen Schritt auf ihn zugehen und ihn suchen. Was es für mich auch verändert hat, ist, dass ich danach die Natur ganz neu gesehen habe. Wenn ich auf Spaziergängen war, war ich immer wieder überwältigt. Ich war begeistert. Dieses Fach hat mir aber auch gezeigt, dass unser Andachtsleben nicht nur einseitig sein muss. Andacht heißt nicht nur in der Bibel lesen und studieren. Andacht kann so vielseitig sein. Gott will uns in unserem Alltag begegnen. Gott will dabei sein. Und die Bibel ist ein wunderbarer Ort, Gott zu sehen. Die Bibel ist Gottes Offenbarung. Sie ist ein Zeugnis dafür, wie Gott uns Menschen geführt hat. Sie ist ein Zeugnis davon, wer Gott ist und welche Beziehung er zu uns Menschen hat. Sie ist seine Offenbarung und sein Zeugnis der Liebe an uns Menschen. Deswegen ist die Bibel auch so wertvoll für uns als Christen, als Adventisten. Die Natur ist ein wunderbarer Ort, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man auftanken kann und Gott begegnen kann. Die Natur hat auch für unseren Körper heilende Kräfte. Es gibt zum Beispiel das Waldbaden. Es klingt ein wenig komisch, aber das Prinzip ist im Grunde genommen, dass man einfach in den Wald geht und dort atmet und genießt. Die frische Luft und der Harz der Bäume ist positiv für uns, für unseren Körper. Er beruhigt uns. In der Natur können wir aber auch sehen, wie einzigartig Gott ist. Wie komplex er denkt, was für ein wunderbarer Schöpfer er ist. In der Natur sehen wir die Macht Gottes. Wir sehen aber auch und wir erleben, dass es ein Ort der Ruhe ist, wo wir auftanken können und wo wir einfach mal entspannen können vom Alltag. Kein Stress, mal kein Handy, kein Terminkalender, sondern einfach nur im Moment sein und in die Gegenwart Gottes treten. Was wir auch machen sollten, was ich ja schon erwähnt hatte, Gott in der Musik erleben. Lobpreis und Anbetung ist ein großer Bestandteil unseres Lebens. Wir machen es im Gottesdienst, wenn wir Lieder singen, wenn wir unsere Musikinstrumente erschallen lassen, unsere Stimme erschallen lassen. Und so können wir Gott anbeten. Wenn wir uns auch die Psalmen anschauen, sind das alles Gebete und Lieder an Gott gerichtet. Ganz unterschiedlich. Wir beschäftigen uns ja jetzt seit ein paar Wochen schon mit den Psalmen und wir sehen, wie vielfältig sie sind. Wir sehen aber auch, dass die Psalmisten, die Schreiber, in ganz unterschiedlichen Situationen, in ganz unterschiedlichen Lebenslagen gesteckt haben. Und egal, wo sie waren, egal, wie es ihnen ging, sind sie immer in Verbindung mit Gott gewesen. Auch wenn sie mal im Exil waren, auch wenn es ihnen mal richtig schlecht ging, haben sie trotzdem ihre Hoffnung in Gott gesucht. Und wenn sie dann Gott in der Natur gesehen haben, haben sie ihn dafür gelobt. Gott geht es nicht darum, dass wir, anders gesagt, Gott wünscht sich, dass egal in welcher Lebenslage wir stecken, wir immer seine Gegenwart suchen. Auch wenn es in Momenten manchmal so scheint, als ob er nicht da wäre. Gott ist da. Und die Musik kann uns auch helfen, diese Gegenwart zu spüren. Sei es, wenn wir es selber machen, wenn wir selber musizieren oder auch wenn wir einfach mal zuhören und genießen. Ein Punkt, den wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, um Gott zu erleben, in seinen Kontakt mit ihm zu treten, ist das Gebet. Das Gebet ist die Verbindung, die wir jetzt schon mit Gott haben können. Ein Moment in der Zeit, wo wir mit ihm ins Gespräch gehen können, auch wenn er uns nicht immer antwortet oder nicht direkt oder anders, als wir es erwarten. Aber es ist die Möglichkeit, Gott zu sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Ihm unser Lob zu geben, ihm unser Dank zu geben, aber auch vielleicht mal all unsere Last einfach vor ihm ablegen zu können. Meine Oma ist eine sehr bewundernswerte Frau. Meine Oma ist jetzt, jetzt muss ich kurz nachdenken. Sie ist jetzt 69 Jahre alt, noch ziemlich jung für eine Oma. Aber es liegt daran, dass sie früh geheiratet hat und meine Eltern auch früh geheiratet haben. Und was sie so einzigartig macht, ist ihr Zugang zu Gott. Sie hat sich damals noch in der Sowjetunion hat sie sich bekehrt. Sie kommt ursprünglich aus Russland, aus dem Uralgebirge, also am Fuße des Urals. Und sie war 16 Jahre alt ungefähr, als sie sich dazu entschieden hatte, sich taufen zu lassen. Und damals war es noch verboten, das ging gar nicht. Und die, die eine Bibel hatten, wurden ins Gefängnis gesteckt oder sogar noch schlimmer. Und ihr Großvater war Prediger. Und er hatte eine Bibel bei sich zu Hause und die haben sie immer versteckt. Und dort hat sie Gott kennengelernt. Sie hat eine Gemeinde gefunden, ganz geheim. Und sie hat sich dann entschieden, sich taufen zu lassen. Nacht- und Nebelaktion, nur sie und der Pastor im Fluss. Und sie hat dann dort Gott ihr Leben übergeben. Aber so wie das Leben manchmal andere Wege einschlägt, hat sie meinen Opa kennengelernt, der nicht gerade begeistert war zu der Zeit vom Glauben. Und sie hat aber gesagt, sie möchte erst wieder in die Gemeinde gehen, wenn mein Opa auch mit in die Gemeinde gehen will. Das war so ihr Ziel, weil sie wollte, dass sie Gott gemeinsam erleben. Aber sie hat nie aufgehört zu glauben. Auch wenn es manchmal schwierig war in ihrem Leben, auch wenn sie manchmal Fehler gemacht hat, auch wenn das Leben manchmal sie auf Wege geführt hat, die nicht gerade leicht waren, hat sie nicht aufgehört zu glauben. Sie hat manchmal, vielleicht auch ein bisschen im Geheimen, meinen Onkel und meiner Tante und meinem Vater auch im Gebet Gott näher gebracht. Es wurde immer vorm Essen gebetet, immer gemeinsam, machen wir bis heute noch. Und dann vor einigen Jahren hat ihr Glaube wieder so richtigen Aufschwung gekriegt. Sie hat Gott nochmal neu erlebt, neu entdeckt, neu für sich gefunden. In all diesen Jahren, wo es vielleicht manchmal ein bisschen lau war, wo sie nicht ganz genau wusste, was jetzt vor sich geht, hat sie doch Gott wieder neu entdeckt. Und an dem Tag, wo meine Schwester sich taufen lassen hat, wurde sie bei uns in die Gemeinde aufgenommen. Weil mein Opa gesagt hat, du brauchst nicht auf mich warten. Ich sehe, wie wichtig dir dein Glaube ist. Ich sehe, wie wichtig dir Gemeinde ist. Warte nicht auf mich, sondern mach es jetzt schon. Und sie hat dann diese Entscheidung getroffen und ist zur Adventgemeinde gekommen. Aber was auch erstaunlich ist, dass all diese Jahre auch langsam an meinem Opa wirken. Langsam merkt man und sehen wir als Familie, wie er anfängt zu glauben. Wie ihn die Gespräche, die wir manchmal führen untereinander, nicht kalt lassen. Wie er gemeinsam mit uns betet. Wir sehen Gott und sein Wirken im Leben anderer Menschen. Auch wenn wir vielleicht nicht immer Gott direkt bei uns spüren, sehen wir doch, wie er bei anderen wirkt und ihr Leben verändert. Wir erleben Gott, aber auch im Austausch, in Beziehungen. Wenn wir manchmal Gott um etwas bitten, dann öffnet er vielleicht manchmal Türen. Aber er spricht uns manchmal auch durch das Leben anderer Menschen an. Manchmal, und vielleicht denken wir, dass es Zufall ist, ist auf einmal da jemand da, der uns die richtigen Worte zur richtigen Zeit gibt. Eine Gebetserhörung, vielleicht die wir schon vergessen haben oder die wir nicht erwartet haben. Gott ist da. Gott ist gegenwärtig. Gott ist in der Stille auch bei uns, wenn es uns nicht gut geht. Wenn wir das Gefühl haben, es bricht alles auf uns herein. In solchen Momenten dürfen wir uns ganz sicher sein, dass Gott neben uns ist und uns beschützt. Dass wir ihm alles sagen dürfen. Dass wir bei ihm auftanken dürfen. Denn wir als Menschen sind dazu geschaffen, mit Gott in Kontakt zu treten. Schon ganz am Anfang der Schöpfung hatte Gott Gemeinschaft mit Adam und Eva. Er hat mit ihnen gesprochen, er ist mit ihnen spazieren gegangen, er hat sie unterrichtet. Und genau so möchte er auch uns begegnen. Nicht nur zu festen Zeiten am Sabbat oder nur in unserer Andacht, sondern im gesamten Leben. Elia hatte es nicht leicht, aber Gott hat ihm Ruhe geschaffen. Er ist ihm in der Stille begegnet und er hat auf Elias Wunsch gehört, dass es genug ist. Er geht ganz auf Elia ein und begegnet ihm so, wie Elia es gerade braucht. Er gibt ihm einen letzten Auftrag. Er soll 2 Könige salben und Elisa berufen, seinen Nachfolger. Und danach begegnet uns Elia nicht mehr als Prophet, sondern er wird zu Gott gerufen. Gott holt Elia zu sich, damit er zur Ruhe kommen kann. Genau so möchte Gott auch uns zur Ruhe rufen, zur Ruhe führen. Das heißt nicht, dass wir jetzt direkt bei Gott sein werden, aber wir haben trotzdem die Hoffnung, dass Gott uns zu sich rufen wird, dass er wiederkommen wird, damit wir dann für immer bei ihm sein dürfen. Eine Hoffnung, die alles andere in den Schatten stellt. Aber jetzt schon können wir diese Ruhe bei Gott finden, wenn wir bei ihm auftanken. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir uns darauf einlassen, dass wir Gott begegnen, so wie wir sind, an dem Ort, wo wir sind. Und wenn es manchmal nicht ganz so leicht ist, wenn uns vielleicht ein Ansatz der Andacht oder der Gottesbegegnung schwerfällt, dass wir den Mut dazu haben, auch vielleicht mal auszuprobieren. Vielleicht entdecken wir etwas, wo wir dachten, das war nie mein Zugang, und auf einmal entdecken wir Gott auf ganz neue Art und Weise. Ich möchte euch einladen, dass wir, wenn es uns schwerfällt, wenn wir das Gefühl haben, das ist jetzt eine richtige Wüstenwanderung, es ist keine Oase in Sicht, dass wir in solchen Momenten uns an Gott wenden und dort zur Ruhe kommen. Aber wenn es uns richtig gut geht, dass wir Gott nicht vergessen, dass wenn wir auch beschäftigt sind im Alltag, immer wieder zu Gott zurückkommen. Es ist wie das Aufatmen der Seele. Ich lade uns alle dazu ein und wünsche uns auch Gottes Segen dabei. Amen. Amen. Unser großer, allmächtiger Gott, wir kommen zu dir, Herr, um aufzuatmen. Herr, du siehst unser Leben. Du siehst unsere Sorgen, unsere Lasten, Dinge, die uns beschäftigen und uns bedrücken, Herr, und wir möchten sie dir vorlegen. Herr, wir bitten dich, dass du uns Ruhe schaffst. Wir bitten dich, dass du uns Frieden gibst, einen Frieden, den wir sonst nirgendwo finden, der uns dabei hilft, die Lasten des Alltags zu ertragen. Herr, wir danken dir aber auch, dass du uns begegnest. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der diese Beziehung mit uns sucht, der uns immer wieder aufspürt und uns liebt und uns diese Liebe immer wieder neu zeigt, auf so unterschiedliche Arten und Weisen. Herr, und ich bitte dich, dass du in dieser kommenden Woche uns begegnest, in unserem Alltag, in der Natur, in so unterschiedlichen Dingen. Danke, Herr, dass wir vor dich treten dürfen, dass wir immer zu dir kommen dürfen, dass wir bei dir Ruhe finden. Amen.